Hekigan Roku Nummer 74. King Yu Osho und der Reiseimer. Jeden Tag zur Mittagszeit brachte King Yu Osho selbst den Eimer mit dem gekochten Reis und tanzte vor dem Essensraum, wobei er sagte: Liebe Bodhisattvas, kommt und esst. Setsu sagt: Obwohl King Yu das tat, war er nicht einfältig. Ein Mönch sagte zu Chokei: Der Ehrwürdige aus alter Zeit sagte, liebe Bodhisattvas, kommt und esst. Was bedeutet das? Chokei sagte: Er scheint Vergegenwärtigung und Danksagung vor dem Mittagessen zu praktizieren. Könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Wenn wir Zen üben, stellt sich uns nach einiger Zeit die Frage, wie das Verhältnis ist zwischen unserer formalen Praxis und unserem alltäglichen Leben. Also wie man hier in der Sendung übt, ist klar, es ist fast bis zur letzten Handbewegung vorgeschrieben, so ähnlich wie bei einer Teezeremonie. Es gibt so gewisse Freiheiten, aber eigentlich muss man über nichts nachdenken, wie man irgendetwas macht, sondern man geht an der Seite entlang, man hält die Hände in Gassho, man verbeugt sich, bevor man sich hinsetzt. Man verbeugt sich, nachdem man aufgestanden ist, man verbeugt sich an der Tür, wenn man rausgeht. Man rezitiert, wenn die anderen rezitieren, man sitzt, wenn die Glocke geschlagen wurde und so weiter und so fort. Alles ganz klar. Eine formelle Praxis, die uns eigentlich das ganze Denken abnimmt und dafür auch gedacht ist. Diese äußere Form soll uns ermöglichen, hier in der Sendo das Denken fallen zu lassen, komplett. Und das hat natürlich etwas Anziehendes. Also immer wenn ich jemand eine genaue Beschreibung mache, von vorne bis hinten, was er zu tun hat, dann finden Leute das toll. Das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel Ratgeberliteratur so eine Anziehungskraft hat. Weil sie eigentlich verspricht, hier ist ein Programm und wenn du dich genau an dieses Programm hältst, dann wird das auch alles klappen. Und wenn ihr einen erfolgreichen Ratgeber schreiben wollt, dann könnt ihr da einfach ein paar Sachen reinnehmen, die niemand erfüllen kann. Es gibt zum Beispiel eine daoistische Diät für Unsterbliche, die dazu führt, dass man ein daoistischer Unsterblicher wird. Es gibt einfach nur unglaublich viele Sachen, auf die man verzichten muss. Kein Getreide, kein Fleisch, kein Alkohol, kein Öl und. Ich glaube, keine Hülsenfrüchte. Es bleibt nicht mehr besonders viel übrig, was man dann noch essen kann. Und kannst ziemlich sicher sein, dass du keinen Menschen triffst in unserer normalen Welt, der das 2 Jahre lang durchhält. Also woran lag es, dass das Ganze nicht funktioniert hat? Die Methode war perfekt. Die Leute haben sich nicht dran gehalten. Das heißt, dieses Rezept hat immer noch seine Autorität. Das Problem liegt ja nicht darin begründet, dass das Rezept falsch war. Es hat bloß halt noch keiner bis zum Ende durchgehalten und deswegen funktioniert es halt bei mir nicht. Aber es ist meine Schuld, liegt nicht an dem Rezept. Also es ist gut, wenn ihr solche Rezepte verkaufen wollt, einfach etwas zu machen, was niemand erfüllen kann. Den Anspruch so hoch zu hängen, dass die Leute an sich selbst scheitern, dann behaltet ihr eure Autorität. Und ihr seid nicht in Gefahr, dass irgendjemand herausfindet, dass das Ganze einfach nicht funktioniert. Ganz viel, auch in spirituellen Traditionen, funktioniert so, dass der Anspruch unglaublich hoch gehängt wird. Und immer, wenn man feststellt, dass man einem Weg gefolgt ist und es funktioniert bei mir nicht so richtig. Ja, das liegt nicht an dem Weg. Du hast das nur nicht richtig gemacht. Du hast dich ja gar nicht ausreichend in diese Übung reinbegeben. Du hast ja höchstens 10% gemacht. Ja. Jetzt kriegst du halt genau die Resultate, die 10% wert sind. Wenn du 100% gegeben hättest, wäre es was ganz anderes. Also die Frage: Was ist außerhalb dieser fest vorgeschriebenen Rezepte? Unser Sitzrezept hier, das ist sehr einfach und das kann jeder lernen. Das ist nicht unmöglich, das auszuführen. Also, was macht der Mönch, die Nonne denn im Alltag? Wenn gesagt wird, der alltägliche Geist ist der Weg, der gewöhnliche Geist ist der Weg. Es kommt nicht darauf an, was ich gestern gesagt habe, es kommt nicht darauf an, was du hier in der Sitzhalle machst, oder es kommt nicht nur darauf an, sondern es kommt genauso gut auf alles andere an. Und die Frage ist, wie transformiere ich meine Übung aus dem begrenzten Kreis meines Sitzplatzes auf der Matte oder für uns jetzt hier dieser Sendung, wie transformiere ich das in die ganze große, breite Welt? Als ich in Japan war, sagte Raimund, mit dem ich da war, irgendwann zu mir, nachdem wir ein paar Tage da waren, dass die eigentlich gar nichts machen hier. Eigentlich machen die nichts. Die haben eben ihr Programm, das ziehen sie jeden Tag durch, so ähnlich wie wir jetzt auf dem Session. Ja, machen die nicht. Die machen gar nichts in diesem Kloster. Die sitzen da echt nur rum, ziehen dieses bestimmte Programm durch und sonst machen die nichts. Etwas, woran wir erkennen können, wie der Übergang zum Alltag funktioniert oder funktionieren könnte, ist auch diese Mönche oder Nonnen in anderen Klöstern müssen alltägliche Tätigkeiten verrichten, müssen Essen kochen und essen, so wie hier. Kinyu Osho bringt jeden Tag diesen Reiseimer vor die Sendo, macht da sein kleines Ritual, tanzt da, liebe Bodhisattva, kommt und esst. An diesen Reiseimer habe ich auch eine sehr schöne Erinnerung. Den gibt es tatsächlich, das ist ein hölzerner Eimer, heißt Sesik. Und da drin ist der Reis. Das ist ein Holzeimer deswegen, weil wenn das antrocknet, der ist feucht, dann bleibt der Reis dann dran hängen. Das kriegt man gut gereinigt. Zu den Regeln beim Essen gehört es dann zum Beispiel, dass ganz am Ende dieser Eimer mit dem Reis komplett gesäubert wurde und dass alles aufgegessen wurde, was da drin war. Also es war die Aufgabe des Kochs, des Küchenteams, dafür zu sorgen, dass genau die richtige Menge Reis für die Leute im Eimer ist, die da sind, so dass genau so viel da ist, dass sie das genau aufgegessen kriegen. Und die Leute, die das Essen gekriegt haben, mussten das aufessen, was sie gekriegt haben. Um das Ganze zu steuern, damit dieser Prozess optimiert wird, ist das Verfahren so: Ein Koch kocht für die ganze Gruppe, ein kleines Kochteam. Und der Koch muss halt genau versuchen rauszufinden, wie viel Reis essen die heute. Wenn er zu wenig kocht, hungern die Leute. Dann sind die Leute verstimmt auf ihn. Das ist aber noch nicht das Schlimmste, denn es gibt natürlich einen einfachen Ausweg, dann kochen wir halt immer reichlich, so dass was übrig bleibt. Not an option. Dafür gibt es etwas, was sich Sembu nennt. Sembu heißt, alles wird aufgegessen. Alles wird aufgegessen heißt, entweder sagt der Jiki-Jitsu am Ende der Mahlzeit, so ihr esst jetzt den kompletten Rest auch, der noch hier ist. Oder aber das Kochteam muss, nachdem das Essen beendet ist, wir essen separat, alles aufessen, was gekocht wurde. Alles. Egal, wie es einem damit geht. Wenn man viel zu viel gekocht hat, muss man halt viel zu viel essen. Und das führt natürlich dazu, dass man sehr, sehr sorgfältig damit ist, was für Mengen man kocht. So etwas, was wir zum Beispiel machen, dass wir Essen auf einem Teller zurücklassen, ich bin aber satt, ich will nicht mehr, ist streng verboten. Absolut nicht akzeptiert. Das hängt etwas damit zusammen, was die geistige Haltung dazu ist. Wir rezitieren ja jeden Tag diese Texte. Ich denke daran, woher diese Speise kommt und wie viel Arbeit damit verbunden war. Hintergrund ist, die Speisen, die es im Kloster gibt, gehören nicht mir, habe ich nicht gekauft, sozusagen, sondern sie sind einerseits das Resultat der gemeinsamen Arbeit. Ich sagte es schon, Reis hochziehen ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Unglaublich viel Energie, unglaublich viel Aufwand für ein bisschen Reis. Und andererseits ist es auch so, es ist nicht nur meine Arbeit, die da reingeht, sondern ich gehöre zur Sangha, ich werde unterstützt und diese Speise, die ich bekomme, ist ein Opfer für die drei Juwelen, was bei mir ankommt. Ich darf sie auf keinen Fall veruntreuen sozusagen. Ich muss den besten Gebrauch davon machen und ich darf nichts davon verkommen lassen, gar nichts. Es ist zum Beispiel erlaubt, wenn ich eine Schale mit Essen bekomme, die so vorbereitet ist, dann darf ich gerade noch entscheiden, dass ich sie nicht will. Dann verzichte ich aber komplett drauf. Oder ich kann sie annehmen, dann muss ich sie komplett aufnehmen, aufessen. Ich weiß, dass Leute, die im Kloster waren, halt das Problem hatten. Die Schalen haben dann halt eine bestimmte Größe. Dann wird für die gesamte Gruppe die gleiche Größe genommen. Sind jetzt aber mal ungewohnterweise für das Kloster Männer und Frauen, die unterschiedlich viel essen. Und sie haben dann halt alle ihre Schale gekriegt. Und die Frau kriegt das halt nicht aufgegessen und will das ihrem Begleiter, mit dem sie aus Deutschland gekommen ist, den Rest geben. Und es ist nicht erlaubt, weil sie hat angefangen, davon zu essen. Das ist für uns erstmal, so wie wir erzogen sind, inzwischen krank. Ja, warum soll ich das in mich reinzwängen? Aber was dahinter steckt, ist einerseits, wie gesagt, dieser Respekt vor der Gabe, die an die drei Juwelen gegangen ist, mit der ich nicht unachtsam umgehen darf. Und andererseits ist es auch etwas, was mich mit einer Situation konfrontiert, mit der ich umgehen muss. Ich muss mich entscheiden. Entweder ich nehme alles oder ich nehme nichts. Und wenn ich zum Beispiel erkenne, ich würde das gerne essen, aber ich werde es nicht aufkriegen, dann muss ich die Entscheidung treffen. Ich lasse es zurückgehen. Das klingt jetzt so, als wären die alle erleuchtet. Das ist überhaupt nicht so. Also, man darf seine komplette Schale abgeben und es gibt dann Leute, die gerne auch zwei oder drei Schalen von jemand anders nehmen. Das ist kein Problem, das darf man. Aber das Essen, was man einmal angerührt hat, muss man auch essen. Beim Empfang des Essens ist mir mein eigenes Handeln bewusst. Also, wenn ich etwas zu essen bekomme, dann sollte ich meine Achtsamkeit darauf richten, meine Bewusstheit, was da gerade passiert. Deswegen diese Geschichte mit dem Gassho, wenn das Essen aufgetan wird. Ich soll mich ganz darauf konzentrieren, ich kriege jetzt Essen. Der, diejenige, gerade auftut, soll sich ganz darauf konzentrieren, ich tue jetzt gerade Essen auf. Deswegen diese Geschichte mit den Geräuschen. Wir sollen uns nicht angucken, wir sollen keinen Blickkontakt suchen, sondern beide sollen sich voll darauf konzentrieren können. Und die Regel ist dann auch knallhart, wenn ich das nicht mache, weil ich mir meines eigenen Handels gerade nicht bewusst bin, dann wird einfach weitergeschüttet. Also was wir immer machen, freundlicherweise, der Essensgeber guckt dann ja immer, ja, passt noch was in die Schale rein und wird dann langsamer. Eigentlich ist der Deal, der Essensgeber haut mit Vollspeed da rein. Und wenn du nicht aufpasst, dann läuft das halt über. Dann wird dir das so hingestellt. Dein Problem. Aufwachen. Also wirklich keineswegs etwas, oh, meditativ, so ein bisschen. Ah, diese Atmosphäre spüren, sondern wirklich etwas, was intensive, hundertprozentige Aufmerksamkeit erfordert. Und wenn du es nicht machst, passiert etwas. Das nächste Mal merkst du das, wenn dir der heiße Reis auf die Hände gehauen wird oder du das eben alles aufessen musst und dir diese Sauerei anguckst. Mit dem Tee eigentlich genauso. Also Wachheit. Die ganze Zeit wach sein dabei. Das ist umso wichtiger, als natürlich das Essen normalerweise bei uns wahrgenommen wird. Also wie zumindest mir auch so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber jetzt ist mal eine Pause von dem ganzen Session. Jetzt ist mal eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich mich um mich selbst kümmern kann. Dann sitzt man da am Esstisch und denkt, jetzt gibt's Essen. Aber die Übung geht weiter. Und ich muss hellwach sein in diesem Augenblick. Ich achte darauf, nicht zerstreut oder gierig zu sein. Auch schwierig. Den ganzen Tag über bei einem Session habe ich überhaupt keine Möglichkeit, meine Gier auszudrücken. Hier kann ich nicht besonders gierig sein. Noch mehr sitzen? Nee. Eigentlich ist alles vorgeschrieben, was wir hier machen. Wenig Möglichkeit, gierig zu sein. Beim Essen habe ich aber die Möglichkeit. da kann ich gierig sein. Da kann ich mir also mehr geben lassen, als ich möchte. Oder wenn die Umstände es zulassen, kann ich meiner Gier freien Raum lassen, indem ich nicht darauf achte, was ich eigentlich tue. Also, ein Tisch, wie wir ihn hier haben, ist ein absoluter Unachtsamkeitstisch eigentlich. Warum? Genauso wie unser neuer Tisch in der Sendo. Es ist ein sehr ringförmiger Tisch, mit einem großen Bereich in der Mitte, wo ganz viel Zeug steht. Und fast alle Sachen, die es gibt, sind außerhalb der Reichweite von allen, die am Tisch sitzen. Die stehen irgendwo in der Mitte rum. Das heißt, ich muss immer bis zur Mitte durchlangen, um mir irgendwas zu holen. Wenn ich das sowieso schon gewohnt bin, mich so weit auszudehnen, dann kann ich auch noch die 10 cm drauflegen und die Teekanne nehmen. Natürlich könnte ich Gascho machen und sagen, bitte, oder warten, bis irgendjemand das schnallt und herausfindet, dass ich Tee möchte und mir wirklich den Tee reichen. Könnte ich. Aber das dauert doch viel zu lange. Es geht doch viel schneller, wenn ich mal eben rüberreiche, was ich ja sowieso tun muss. Ein guter Tisch für ein Session zum Üben, der das ein bisschen vereinfacht, ist so ein Tapeziertisch, wie wir sie früher in der Sendung benutzt haben. Es war wackelig, aber der ist schmal. Das heißt, bei allen Sachen, die es gibt, gibt es irgendjemand, der es einfach erreichen kann und mir erreichen könnte, auch wenn das ganz auf der anderen Seite des Tisches ist. Und ich komme gar nicht in die Versuchung, meinen Arm lang zu machen, sondern ich kann einfach sagen, ist mein Sitzplatz, alles, was ich so erreichen kann, ohne mich vorzubeugen, nehme ich mir so. Alles, wo das nicht so ist, mache ich Gascho und warte, bis ich das kriege. Wenn ich das mache, dann verschwindet dadurch meine Gier nicht. Darum geht es auch gar nicht. Das funktioniert nicht. Also wenn man glaubt, dass man so seine Gier los wird, dass man sich diszipliniert, das wäre zu schön und zu einfach, um wahr zu sein. Also wenn ich gerne meine Vorliebe habe, ich möchte lieber Kaffee als Tee, dann könnte ich natürlich sagen, ich nehme jetzt halt den Kräutertee, der steht hier gerade. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Sondern es geht darum zu sehen, ich möchte gerne den Kaffee. Der Kaffee steht da hinten. Oder er steht so, dass ich, wenn ich mich ein bisschen dehnen würde, käme ich noch dran. Einfach wahrzunehmen, ich möchte das gerne haben. Und wahrzunehmen, ich würde jetzt gerne einfach mich ein bisschen rübernehmen und den Kaffee für mich besorgen. Und das wahrzunehmen und zu sagen, ich verzichte aber jetzt darauf, dem so nachzugeben und ich fasse mich in Geduld. Das bewirkt nicht, dass die Gier weggeht, aber es bewirkt, dass ich mir meiner Gier bewusst werde. Und es bewirkt, dass ich mir meiner Ungeduld bewusst werde, wenn ich das nicht sofort kriege. Oder wenn das Allerschlimmste passiert, wenn ich jetzt gerade Gascho mache und mich auf den Kaffee eingeschossen habe, der eigentlich ziemlich nahe dran ist, und irgendjemand anders macht Gascho auf der anderen Seite und der Kaffee geht in die andere Richtung. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch was davon abkriege. Und niemand sieht mich. Ja. Auch eine Form von Gier. Aufmerksamkeit. Beachtet werden. Also, ich achte darauf, nicht zerstreut oder gierig zu sein. Heißt, letztendlich, ich werde nicht meine Gier dadurch los, dass ich sage, ich werde nicht mehr gierig oder ich will nichts mehr haben oder ich wähle nicht mehr, sondern dadurch, dass ich mir einfach meine Gier bewusst mache, indem ich ihr nicht sofort nachgebe. Viertens, ich schätze dieses Essen, weil es Körper und Geist gesund erhält. Also, das Essen ist nicht dazu da, damit es besonders lecker ist, weil ich so gerne Suppe esse, weil ich mich die ganze Woche schon auf Spaghetti gefreut habe, sondern tatsächlich ist es etwas, was dazu da ist, um mich in meiner Übung zu unterstützen. In ähnlicher Weise wurde der Buddha gefragt, wie es mit Essen ist. wie es denn dazu kommen kann, dass ein Mönch Essen zu sich nimmt. Ob das nicht bedeutet, dass er seinen Körper liebt, sein Dasein liebt, dass nicht seine Anhaftung verstärkt. Und der Buddha hat geantwortet, jetzt stell dir mal vor, du hast dich geschnitten in den Finger, in die Hand. Blutige Wunde, kannst du so nicht lassen. Und jetzt holst du dir etwas Salbe, machst es da drauf und machst du noch ein Pflaster drüber oder ein Verband. Und dann fragt der Buddha, warum machst du das? Machst du das, weil du diese Wunde so gern hast? Oder ist es, weil du deine Wunde loswerden willst? In gleicher Weise sagt er, ist es mit dem Essen und damit sich um dich selbst zu kümmern. Die Übung des Essens, aus buddhistischer Sicht, eine Übung, ist etwas, was mich dabei unterstützen soll, von meiner Anhaftung an meinen Körper, von meiner Anhaftung allgemein frei zu werden. Und das führt nicht darüber, dass ich mich mit Askese schwäche oder dass ich mich selbst drangsaliere oder versuche, einen dauerhaften Schmerzkick zu kriegen, wie zum Beispiel durch Fasten. Fasten ist auch eine im Buddhismus nicht empfohlene Methode. Fasten in dem Sinne, wie man es teilweise im Christentum oder auch in Indien gemacht hat, als strenge Askese, als Form, den Körper auszuhungern, das Ego auszuhungern. Nein, Essen ist wirklich eine Übung, um mir die Möglichkeit zu erhalten, mit ganzer Energie an meiner Befreiung zu arbeiten. Körper und Geist gesund erhalten mache ich nicht als Selbstzweck, sondern Körper und Geist sind Werkzeuge für meine Befreiung. Dafür esse ich. Fünftens, ich empfange diese Gabe, um allen Wesen zu nutzen. Das ist einer der Gründe, warum wir sonst den hungrigen Geistern etwas geben. Der Buddha soll gesagt haben, wenn jeder wüsste, welchen Wert geben hätte, würde niemand mehr eine einzige Mahlzeit einnehmen, ohne sie in irgendeiner Art und Weise mit anderen zu teilen. Der Weg, wie im Kloster dieses Teilen praktiziert wird, ist halt, dass man ein paar Reiskörner nimmt und sie hinterher den hungrigen Geistern bereitstellt. Die hungrigen Geister brauchen nicht so viel, denn die hungrigen Geister haben ja ganz lange Hälse, aber ganz kleine Münder, deswegen können sie nicht so viel essen. Und deswegen ist es ihr Schicksal, immer hungrig zu sein. Die ganze Zeit. Ich kriege den Hals nie voll. Dumm gelaufen. Deswegen kriegen sie eine kleine Mahlzeit. Die tatsächlichen hungrigen Geister, die es dann sind, meistens, sind dann einfach Vögel, denen man dieses Gabenbrett rausstellt und die picken sich dann halt die Körner darunter. Wenn wir Räucherstäbchen in der Sendo anmachen, die sind auch für die hungrigen Geister. Hungrige Geister, weil sie keine physische Nahrung essen können, ernähren sich von spirituellen Energien und von diesem Duft der Räucherstäbchen. Das Einzige, was sie in ihrer ständigen Gier etwas unterstützen kann, ist dieser Rauch von den Räucherstäbchen. Das bringt ihnen etwas Ruhe, etwas Frieden und reduziert etwas ihre Gier. Also, wenn wir das Essen bekommen, dann sollten wir versuchen, uns bewusst zu machen, dass es für uns hilfreich ist, sie mit allen Wesen zu teilen in irgendeiner Art und Weise. Das zweite rezitieren wir nie auf Deutsch, weil das so christlich klingt. Deswegen kennen die meisten den Text wahrscheinlich gar nicht. Beim ersten Bissen geloben wir, nichts Böses mehr zu tun. Beim zweiten Bissen geloben wir, nur Gutes zu tun. Beim dritten Bissen geloben wir, alle Wesen zu erretten. So vollenden wir Buddhas Weg. Wow. Moralisch. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Ja. Also, klingt sehr unverständlich. Was soll das? Wenn man die Wörter etwas austauscht und aus Böses Unheilsames macht und aus Gutes Heilsames macht, wird es schon etwas klarer. Beim ersten Bissen geloben wir, nichts Unheilsames mehr zu tun. Beim zweiten Bissen geloben wir, nur Heilsames zu tun. Beim dritten Bissen geloben wir, alle Wesen zu erretten. Es gibt die Geschichte von einem berühmten chinesischen Meister, der Vogelnestmeister genannt wurde, Vogelnest Roshi. Deswegen, weil er auf einem Baum lebte. Er hat es also abgelehnt, in irgendeiner Sendo zu leben. Nicht mal in einer Hütte, in einer Einsiedelei, sondern er hat sich seinen Sitzplatz oben auf einem Baum gebaut. Warum hat er das gemacht? Einfacher buddhistischer Trick. Wenn du verhindern willst, dass du einschläfst, nimm einen Sitzplatz, der bewirkt, dass, falls du einschläfst, das katastrophale Folgen hat. Also, eine Variante ist, wird auch gerne empfohlen, sich an einen Brunnen ranzusetzen oder halt auf einen Baum. Wenn du da auf dem Baum sitzt, dann wird deine Todesangst schon dafür sorgen, dass du wach bleibst. Der saß also da oben auf diesem Baum und hat da praktiziert, weithin bekannt. Und irgendwann kam ein Gouverneur der Provinz vorbei und wollte mit ihm sprechen. Und dann sieht er, tatsächlich dieser Mensch da oben, wahrscheinlich schon ein älterer Mensch, der irgendwo in diesem Geäst sitzt und denkt, meine Güte, dieser alte Mann sitzt da oben, wenn er jetzt doch mal einpennt, das ist doch total gefährlich. Und er sagt das zu ihm und fragt ihn, ob das nicht sehr gefährlich ist, was er da macht. Und er sagt, was du da unten machst als Gouverneur in der Politik, unterwegs sein, das ist viel gefährlicher. Wenn du glaubst, dass das, was du tust in deinem alltäglichen Leben, weniger gefährlich ist als das, was ich hier tue, dann kennst du dich selbst nicht. Dann weißt du nicht, wohin deine Gier, dein Hass und deine Verblendung dich führen können. Und der Gouverneur sagt dann, gut, kannst du mir bitte ganz kurz erklären, was die Essenz des Buddhismus ist, wonach ich mich richten soll? Und der sagt eigentlich genau das, was wir hier rezitieren. Vermeide Unheilsames, praktiziere das, was heilsam ist, und halte dein Herz geistrein. Das ist das, was die Buddhas lehren. Und der Gouverneur sagt, das ist ja ein Kinderkram. Das kann sogar ein dreijähriges Kind kapieren. Soll die Sachen, die unheilsam sind, weglassen? Die Sachen, die heilsam sind, soll ich tun? Das soll mir jetzt irgendwie weiterhelfen. Das ist eben eine tiefere Lehre, letztendlich. Und der Vogelnest, Roshi oben in seinem Baum, sagt einfach nur, vielleicht kann ein dreijähriges Kind das verstehen. Aber ich bin jetzt ein 80-jähriger Mann und es fällt mir schwer, das zu befolgen. Also, beim ersten Bissen geloben wir nichts Unheilsames mehr zu tun. Beim zweiten Bissen geloben wir nur Heilsames zu tun. Beim dritten Bissen geloben wir alle Wesen zu erretten. Das bedeutet letztlich eigentlich nur, beim Essen machen wir uns bewusst, worum es bei unserer Übung geht. Und nicht nur beim Essen, das ist nur ein Beispiel. Jedes Mal, wenn ich irgendetwas tue, wenn ich mit irgendeiner Tätigkeit beginne, kann ich mir bewusst machen, ich achte darauf, nichts Unheilsames zu tun. Ich achte darauf, dass alle Sachen, die ich tue, heilsam sind. Und ich tue diese Sachen nicht für mich, sondern ich mache das, um die Wesen zur Befreiung zu führen. Und je öfter man so etwas macht, desto bewusster kann einem werden, was in meinem Alltag eigentlich passiert. Und desto mehr habe ich die Möglichkeit, meine Übung wirklich von dem kleinen Platz auf der Matte, wo ich sitze, so weit wachsen zu lassen, dass jeder Schritt, den ich gehe, ein Schritt der Übung ist. So, jetzt gibt's gleich Essen und wir können schauen, wie wir mit unserer Gier umgehen und wie wir alle Wesen retten. Vielen Dank.